Hallo und herzlich willkommen bei Focus International am 13. Juni 2024. In der heutigen Sendung blicken wir auf Shahid in dem autofiktionalen Spielfilm von Narges Kalhor über den Versuch, ihren Nachnamen Shahid, was Märtyrer bedeutet, loszuwerden. Außerdem blicken wir auf das historische Klimaurteil vor dem EGMR. Wie geht's nun weiter, fragen wir mit Radio Lora aus Zürich. Kommen wir ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. Der neue autofiktionale Spielfilm von Narges Kalhor über den Versuch, ihren Nachnamen Shahid, also Märtyrer, loszuwerden. Narges Kalhor studierte an der HFF München Film. Im Rahmen ihres Studiums hat sie eine Reihe von Kurzfilmen produziert. In the Name of Scheherazade oder Der erste Biergarten in Teheran aus dem Jahre 2019 war ihr erster Langfilm. Radio Dreikland konnte den Film in der Vorpremiere im Rahmen des Performing Democracy Festivals am Wochenende in Koki in Freiburg sehen. Die Regisseurin war zu Besuch. Shahid läuft im August in den deutschen Kinos.
Narges ist Vorname. Shahid Kalhor ist Nachname. Ich will das Wort Shahid raushaben.
Können Sie mir sagen, was Shahid bedeutet? Das Wort, das Sie aus Ihrem Namen entfernen lassen wollen.
Shahid ist jemand, der nicht mehr existiert. Jemand, der tot ist. Shahid entschuldigt sich nicht.
Er sagt auch nicht, ach ja, ihr habt ja recht.
Shahid sagt nicht,
nein,
ach ja, ihr habt ja
recht. Nein, ein Shahid kämpft vor seinem Glauben und wird getötet.
Nein. Er kämpft für seinen Glauben und er wird getötet.
Ein Shahid stirbt nie.
Viele sagen, Shahid stirbt nie. Aber es ist Quatsch. Shahid ist jemand, der nicht mehr existiert. Jemand, der tot ist. Diese Männer und ihre Geschichten sind mir scheißegal. Dieser Albtraum, dieser Märtyrer, dieser Shahid, er erfolgt mich. Seine Kumpel auch. Ich will nicht mehr Frau Shahid genannt werden oder Frau Tod.
در بدری میان در میان آن در میان این در میان میان در بدری میان در میان آن در میان این در میان میان در بدری میان در میان آن در میان این در میان میان در بدری میان در میان آن در میان این در میان میان
و صبر خواب زده ای از انتخای تقدیری که لبلای تاریخا گم و پیدا می شود
باد باشد شخصی جمعی
در به دری میان
Also du hast gesagt Komödie. Der hatte für mich gar nicht so viel Komödiantisches. Der hat mich sehr berührt und auch bewegt und der war auch so vielschichtig, hatte so viele Ebenen. Aber bevor wir jetzt über die Form sprechen, die Auseinandersetzung mit dem Namen, warum hast du diesen Konflikt als Ausgangspunkt genommen für deinen Film?
Ich finde schon, am Anfang ist Komödie, hey, ich habe echt mich bemüht, dass ihr lacht. Nee, weil ich echt daran glaube, dass es echt nicht selbstverständlich ist, dass man 90 Minuten so ohne Handy schauen in einem dunklen Raum im 21. Jahrhundert so interessiert an etwas bleibt. Es ist schon schwierig und ich verstehe auch das. Das ist nicht einfach und deswegen habe ich mich bemüht, so schwierige, wahnsinnig tief Trauma, was wir haben, irgendwie trotzdem verpacken, dass wir auch einen Zugang mit Lachen dazu bekommt und dass wir können auch zusammen lachen, finde ich auch schön, dass man mit Lachen viel mehr annimmt als mit Weinen. Warum habe ich einen Nachnamen gesucht? Genau, es ist so, ich bin seit 15 Jahren hier in Deutschland und ich kehre auch nicht zurück nach Iran. Wie ihr seht auch, dass ich hier in Deutschland 2009 Asyl beantragt habe und alles. Die Sache ist, dass ich habe meine eigene Familie hier, ich habe auch mein Kind und so, aber diese schwere Schatten von meiner Vergangenheit, besser gesagt, das Ganze, diese Väterseite, die immer noch an der Macht im Iran sind, folgen mich bis heute. Ich habe es das Wort genommen, weil ich habe zwei Nachnamen, Shahid und Kerthol. Kerthol ist es ein kurdischer Name. Ich finde es so schade weglassen, weil ich bin stolz, dass ich ein Achtel Kurden bin. Ich habe das Shahid genommen, weil das ist für mich ein Zugang, dass ich eigentlich als Antagonist auch oder Protagonist in diese Hintergrundgeschichte reingehen kann. Und da damals, als ich erste Peach hatte, war ich überzeugt, bis heute bin ich überzeugt, ich bin nicht Einzige, dass es mit dem Vorfahren, mit den Großeltern Problem hat, mit dieser Background. Ich denke, in Deutschland kann man das beste Beispiel der Ribbentrop sehen. Es ist echt nicht nur unser Scheiß, muss ich sagen, leider. Das ist weltweit, was unsere Urgroßeltern gemacht haben. Vielleicht viele von uns heute fragen wir nicht nach, aber wenn wir richtig genau reingehen, dann können wir, jeder kann mit seinem Nachnamen einen Film machen.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass du 2009 hierher gekommen bist. Nargis hat ihren Kurzfilm beim Menschenrechtsfestival in Nürnberg gezeigt. Und es ging dann auch durch die Presse. Wir haben dann auch mitbekommen, dass du dann einen Asylantrag gestellt hast. Der Film ist ja semi-autobiografisch. Dein Vater war damals, 2009, der Berater von Ahmadinejad. Von daher konntest du auch nicht mehr zurück. Im Film haben Sie ja auch gesehen, das sind dokumentarische Arbeiten von dem Asylantenheim, wo du auch 4 Monate warst. Ne? Ein Teil ist von deinen Kurzfilmen integriert, ein Teil sind Animationen, ein Teil sind Erzählungen, iranische, das fand ich auch toll. Also mit dem Bild, wie ein Erzähler dann die Geschichte auch erzählt, ein Teil ist Performance, ein Teil ist Musik. Warum hast du diese vielschichtige Form für diese Geschichte ausgewählt?
Genau, weil ihr das hier bleibt. Iranisches Cinema ist großartig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist eigentlich, iranisches Cinema ist wahnsinnig schön und auch ganz andere Geschwindigkeit. Und dass man einfach geht in der Welt ein und so. Das finde ich auch großartig. Aber ich habe zu viele Jahre Film studiert. Ich habe in Iran Film studiert und danach hier. Und dann habe ich festgestellt, genau was die machen, will ich das nicht machen. Weil ich an der Meinung bin, dass wir brauchen im Kino andere Art von Erzählung. Dass wir von dieser klassischen A bis Z Dramaturgie, 3-Akt versuchen rauszukommen. Und dass wir eine andere Art von Geschichtenerzählung im Kino ausprobieren. Vielleicht findet ihr ein bisschen übertrieben, aber ich habe so viele Jahre von den tollen Männern Filme studiert, von Abbas Kiarostami bis hier Michael Haneke. Und ich muss sagen, die Männer haben tolles Cinema geschafft. Und ich brauche nicht mehr so diese authentische Realität, was die bis Titanic und jetzt geschafft haben, nochmal schaffen. Deswegen, es ist nicht meine Herausforderung, perfektes Kino zu schaffen. Es ist meine Herausforderung, trotzdem euch hier im Kino behalten, obwohl ihr wisst, das ist Green Screen. Mir geht es nicht darum, wie perfekt ich das, die Bilder euch zeigen. Mir ist es wichtig, dass ihr Mitgefühl habt, dass ihr mitfühlt, was ich eigentlich als eine Frau in meiner Art von Geschichteerzählung euch mitbringe. Und das ist nach so vielen Jahren Filmstudien unter die großartigen Männerfilmmacher. Deswegen, ich versuche es mit meinem Co-Autor, dass wir alle Arten von Erzählung rausholen. Bei Scheherazade hatten wir Schattenspiel aus asiatischer Welt. Dieses Mal haben wir Pardekhani. Das ist eine alte persische Geschichtenerzählung, damals, als es keine Kino gab. Die haben so diese
Malerei, Miniaturmalerei gehabt und die Kinofamilie ist auch da. Und die haben das ganze Kino eigentlich so in einem Leinwand gezeigt und gesungen und mit Musik. Und das war dieser Entertainment. Das heißt, ich versuche alle Arten von Entertainment zu nutzen, dank an KI. Animationen sind alle in KI gemacht, wir hatten kaum Geld. Das ist auch wieder eine Visualisierung-Ebene, dass es auch uns hilft, dass man mehr als eine Zeit-Miniatur reingeht. Wenn es um Zweite Weltkrieg geht, dann ist nicht so nur persische Geschichte, dann haben wir dazu eine KI-Animation gebaut, dass das Kriegbilder auch sich so bewegt haben und so. Die sind alle Experiment. Es konnte auch schief laufen. Ich bin aber so glücklich, wenn ihr hier sitzt, das heißt, es ist nicht so schief gelaufen.
Im April fiel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein aufsehenerregendes Urteil. Die Schweizer Politik verletzt offiziell die Menschenrechte, indem sie zu wenig gegen die Klimakrise unternimmt und damit besonders ältere Frauen gefährdet. Für viele AktivistInnen hat das Urteil große Bedeutung, denn es öffnet die Tore für Klimaklagen. Doch schon im Mai kommen erste ernüchternde Reaktionen aus dem Schweizerischen Bundeshaus. Diverse PolitikerInnen wollen das Urteil ignorieren, gewisse fordern sogar den Austritt der Schweiz aus der Menschenrechtskonvention. Im folgenden Interview spricht das Klimainfo von Radio Lora aus Zürich mit Oda Müller. Sie ist im Vorstand der Klimaseniorinnen Schweiz, die die Klage vor das EGMR gebracht haben. Was hat das Urteil nun zu bedeuten? Welchen Weg haben die Klimaseniorinnen dafür auf sich genommen? Was passiert, wenn die Schweiz das Urteil ignoriert? Und wie geht es weiter mit einem Verein der Klimaseniorinnen? Das und vieles mehr erfahrt ihr im folgenden Beitrag.
Es ist ein historischer Tag heute. Ich kann Ihnen Neuigkeiten überbringen, die in die Geschichte eingehen werden. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat nämlich geurteilt, dass die Menschenrechte der Klimaseniorinnen verletzt worden sind.
Mais l'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique et nous sommes vraiment très très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
Es ist ein historisches Urteil, das auch international für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt, dass die Schweiz zu wenig gegen die Klimakrise unternimmt und damit die Menschenrechte verletzt. Die Klage gegen die Schweiz kommt vom Verein Klimaseniorinnen und wir haben das Glück, heute Oda Müller aus dem Vorstand der Klimaseniorinnen hier im Studio begrüßen zu dürfen. Sie wird uns mehr zum Urteil erzählen und erklären, wie es nun weitergeht. Ja, herzlich willkommen, Oda.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bei Lora bin.
Ja, das Urteil in eurem Fall im April, das hat große Wellen geschlagen. Das erste Mal hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte darüber entschieden, ob denn Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Und auch international wurde der Entscheid von vielen Medien aufgegriffen. Wie waren so die letzten Wochen für dich?
Die waren sehr durchmischt. Also natürlich kamen wir voller Freude zurück aus Straßburg mit den vielen Interviews mit den Medien und viele Glückwünsche auf dem Handy von meinen Freunden, von Bekannten. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass es auch einen Gegenwind gibt, also dass da Stimmen laut wurden, ja, wir treten aus der EMRK aus sogar. Ja, das hat mich sehr erschreckt.
Ihr habt mit eurer Klage Recht bekommen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der EGMR hat offiziell gesagt, dass die Schweiz zu wenig für den Klimaschutz tue. Aber der EGMR ist ja grundsätzlich nicht da, um die Politik eines Landes zu beurteilen, sondern er befasst sich vor allem mit den Menschenrechtsverletzungen. Was heißt das nun für das Urteil vom EGMR, wenn sie euch Recht gegeben haben? Welche Menschenrechte wurden da von der Schweiz verletzt?
Also da müsste man die Klageschrift lesen. Also ganz wichtig ist, dass der Bundesrat gar nie ein CO2-Budget erstellt hat. Und zwar im Verhältnis zum globalen CO2-Budget. Das ist ganz wichtig. Sie haben das immer so nebulös umschrieben, aber Sie haben nie Zahlen genannt oder das ausgerechnet. Das ist eigentlich der Hauptgrund, dass man dem Bundesrat oder der Schweiz vorwirft. der Gerichtshof hat das auch so benannt. Dann gab es ja noch den Einwand von den Schweizer Verteidigern, dass die, erstens mal, die Schweiz ist so klein, was kann denn die bewirken? Und das ist vom Gerichtshof auch total zurückgewiesen worden. Also das Votum Drop in the Ocean gilt überhaupt nicht, also der kleine Tropfen im großen Ozean. Oder ein Argument der Verteidigung war, die Schweiz mache schon genug, ohne dass sie es belegen konnten. Und das wurde auch massiv zurückgewiesen.
Also eigentlich wurde vor allem gefordert, dass die Schweiz endlich offenlegen muss, was sie denn konkret macht, genau. oder plant. Mhm. Ich glaube, was ja auch ziemlich eine Diskussion war, ist, welcher Artikel denn jetzt von dieser Europäischen Menschenrechtskonvention genau angewandt wird auf Klimaschutz. Das gab es ja bisher noch nie, dass Klimaschutz so als Menschenrecht gefasst wurde. Und ich habe jetzt gehört, das war der Artikel 8, das Recht auf Privatleben und Familie. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also tatsächlich habe ich gehört, dass der auch schon früher für Umweltfragen angewandt wurde, aber dann nur für lokale Fragen, wie zum Beispiel, ob jetzt eine Mülldeponie mit schädlichem Abfall, ob das jetzt die Menschenrechte einer anwohnenden Person verletzt. Mhm. Und jetzt habt ihr das erreicht, dass zum ersten Mal dieser Artikel 8 für Klimafragen angewandt wurde.
Ich erinnere mich genau an den Vortrag der Richterin, als sie das Urteil verkündet hat. Es war ja auf Englisch und das war ziemlich schwierig und sie hat auch schnell gesprochen, aber ich habe viermal gehört, Artikel 8. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht, ich glaube, ich habe mich verhört, das kann nicht sein. Und kaum stand sie auf und wir mussten dann auch aufstehen, hat mich meine Nachbarin umarmt, sie ist Juristin und englischsprachig und hat das verstanden und ich habe gewusst, wir haben Artikel 8 und der ist ja sehr speziell, weil da ist auch die Gesundheit inbegriffen, also dass es den Menschen gut geht, körperlich und physisch. Und wie du sagst, das wurde auch schon auf lokale Gebiete angewandt, aber noch nie weltweit. Also das ist ein extrem mutiger Entscheid des Gerichtshofs und die haben sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe so Informationen, dass die wöchentlich zusammengesessen sind, um das zu beraten. Also die haben das nicht einfach aus dem Handgelenk geschüttelt.
Es ist ja auch ein wegweisendes Urteil. Ja. Oder ich denke, dieses Gesundheitsargument, das öffnet Tore für Klagen in jedem Land, da die Gesundheit ja überall gefährdet ist. Vielleicht noch zum Thema Gesundheit. Ihr habt ja speziell diesen Verein KlimaseniorInnen, weil ihr argumentiert, dass eure Gesundheit besonders betroffen ist.
Ja, darauf stützt sich die Klage. Es gibt Untersuchungen, dass ältere Frauen, also vielleicht ab 70, bei Hitzewellen im Sommer speziell gefährdet sind, dass sie schneller krank werden oder sogar sterben. Das gibt aus dem Jahr 2003 gibt es Zahlen. Da sind also viel mehr Frauen gestorben als ältere Männer, also ältere Frauen als ältere Männer. Und das setzt sich fort und das hat auch das BAFU bestätigt. Vorletztes Jahr hat es Zahlen herausgegeben. Ja, das ist unsere Klage. Wir haben natürlich immer gewusst, wenn wir Recht bekommen, dann nützt es nicht nur den alten Frauen, aber es nützt vor allem den zukünftigen Generationen, unseren Kindern, den Enkelkindern und wir hoffen natürlich allen Menschen.
Ich fand das auch besonders schön an eurer Klage, dass es zum ersten Mal auch so diese Verbindung aufgezeigt hat, oder? Wir kennen die sogenannte Klimajugend von der Straße. Es gibt aber natürlich auch ganz viele Leute in der Klimabewegung, die wirklich von jedem Alter vertreten sind und umso cooler war es natürlich, dass ihr dann auch international Bekanntheit erlangt habt, eben als alte Frauen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Jetzt, du hast vorher schon gesagt, eben du hast da ganz überrascht deine Kollegin umarmt. Habt ihr denn erwartet, dass ihr gewinnt oder konntet ihr das noch nicht einschätzen vorher?
Also wir hatten natürlich Kontakt mit bekannten Personen, also die sich im Klimarecht auskennen und die haben immer gesagt, ihr werdet sicher teilweise Recht bekommen. Aber freut euch nicht zu viel, also dass das ein Artikel 8 oder Artikel 2 geben könnte. 2 wäre auch noch gut. Aber 8 ist natürlich sensationell.
Ja, also doch eine Überraschung, dass
ja,
das dann
unbedingt.
So rauskam.
Ja, 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 ja,
ja. Ja, und für dieses Urteil seid ihr ja einen unglaublich langen Weg gegangen. Was hat es gebraucht, bis ihr nach Straßburg zum EGMR gekommen seid?
Also wir haben ja den Verein 2016 gegründet und wir gingen dann an die Schweizer Instanzen, also zuerst ans UVEC, dann Bundesverwaltungsgericht und zuletzt ans Bundesgericht und wir wurden ja überall abgewiesen, respektive mit unglaublichen Begründungen zurückgewiesen. Zum Beispiel das Bundesgericht hat gesagt, Ah, es hat ja noch Zeit, es ist noch nicht so warm. Man kann es fast nicht fassen. Und es war klar, wir haben dann eine Mitgliederversammlung einberufen. Wir konnten das nicht allein entscheiden, wir sind ja ein Verein, ob alle einverstanden sind, dass wir nach Straßburg gehen. Und ja, das hat sich extrem schön entwickelt, weil die erste Hürde ist ja, wird die Klage überhaupt angenommen, weil die werden ja überflutet mit Eingaben. Das war die erste Freude, dann die nächste 3 Monate später, als wir erfuhren, dass die Klage prioritär behandelt wird, also dass sie große Bedeutung hat und dass sie vor die große Kammer kommt. Also nicht vor Einzelrichter oder ein Dreiergremium, sondern vor alle 17 Richter und Richterinnen. Ja, dann gab es die Anhörung, das war letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr vor dem Urteil, wo die Beklagten, also die Schweiz und wir, die Anklägerinnen, mündlich unsere Klage vorbringen konnten vor dem großen Gremium. Das war schon sehr, sehr spannend und es war also natürlich alles Englisch oder Französisch, das sind die Sprachen am Gerichtshof. Und ich musste mich extrem konzentrieren, zum einigermaßen mitkommen. Aber schon allein der unterschiedliche Ton von den Vertretern von der Schweiz, so ganz sachlich und trocken, und dann das empathievolle Entgegnen von unserer Vertreterin, war eine Engländerin und sie konnte das sehr gut formulieren und hat eine große Ausstrahlung. Schon das war ein Riesenunterschied. Aber man musste dann warten. Immer wurden wir gefragt, wann kommt das Urteil? Wir wussten nur, dass wir es 2 Wochen vorher erfahren werden vom Gerichtshof. Und dann ging es plötzlich ganz schnell.
Ich habe gesehen, du bist selber ja auch nach Straßburg gereist, oder? Ja. Für die Urteilsverkündung.
Ja, das war klar. Also wir waren zwischendurch nochmal in Straßburg, als die Anhörung war von den portugiesischen Jugendlichen. Die haben ja gegen 32 Staaten von Europa geklagt, weil einfach das Klima immer schlimmer wird und jeder zu wenig macht. Das war inzwischen, und wir wussten ja, das wird einbezogen, also der portugiesische Fall und der französische Fall. Es gab ja noch einen dritten Fall von einem französischen Ex-Bürgermeister, der in einem Dorf am Meer gewohnt hat und dann geklagt hat, dass sein Dorf vom Meer überspült wird. Aber weil der zwischenzeitlich ein Gesandter in Brüssel ist und nicht mehr im Dorf wohnt, wurde die Klage abgelehnt, dass er gar nicht mehr betroffen ist.
Special features of climate change as a common concern of humankind and the need to promote.
Und dann wart ihr bei eurer Urteilsverkündung auch nochmal in Straßburg.
Genau, und das wurde dann gleichzeitig mit den 3 Fällen wurde unser Urteil verkündet. Das war das erste und das war ja positiv. Und dann die anderen beiden wurden abgelehnt, also die portugiesischen Jugendlichen, weil sie innerstaatlich nicht den Weg gegangen sind, den wir gegangen sind, zum Beispiel über die verschiedenen Instanzen. Und das müssen sie jetzt nachholen. Aber sie haben jetzt den Vorteil, sie können sich auf unser Urteil stützen. Also zur Trauer und Enttäuschung hat sich dann auch die Freude gemischt bei ihnen. Wir waren ganz eng, wir waren auch bei der Urteilsverkündung, waren wir nachher zusammen und war schön.
Ja, ich denke, es ist ja doch auch schwierig, oder an einem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht zu bekommen, heißt, dass man ganz viele so Anforderungen erfüllen muss. Eben, du hast es jetzt erwähnt, manchmal scheitert es schon daran, dass man nicht alle nötigen Instanzen vorher durchgemacht hat.
Mhm.
Oder eben die persönliche Betroffenheit, die man ja haben muss. Und trotzdem habt ihr es jetzt geschafft, dieses Urteil zu erreichen.
Mhm.
Das hat natürlich viele auch aus der Klimabewegung extrem gefreut. Und gleichzeitig kam da die große Frage mit, wie fest wird denn jetzt dieses Urteil etwas ändern an der Praxis der Schweizer Politik? Zuerst, du hast es schon erwähnt, hat natürlich die SVP gewettert über das Urteil. Sie ging sogar so weit, dass sie gefordert hat, dass die Schweiz aus der Menschenrechtskonvention austritt. Also wirklich, wie du gesagt hast, ein Riesenskandal. Und jetzt vor einigen Tagen auch die Ständeratskommission, die verkündet hat, sie findet, das Urteil solle von der Schweiz einfach ignoriert werden. Eigentlich werden ja die Menschenrechte in der Schweiz doch als die grundlegendsten oder wichtigsten Rechte überhaupt angesehen. Wie ging es dir mit diesen Reaktionen aus der Politik jetzt?
Ich konnte es fast nicht glauben. Also ich habe dann gedacht, die stellen uns auf die gleiche Ebene wie Russland und Belarus. Die ignorieren ja auch die Urteile vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Also sind jetzt gar nicht mehr in der Kommission, aber das geht ja in diese Richtung. Ich denke, das ist denen gar nicht bewusst. Die sehen so kleinräumig.
Ja, und was ich mich auch gefragt habe, was würde denn geschehen, wenn jetzt die Schweizer Politik wirklich einfach den Entschluss fasst, dass sie das EGMR-Urteil komplett ignorieren?
Wir hatten ja gestern die Medienkonferenz und die Juristin hat gesagt, dass wir dem Ministerrat, das muss ich noch einflechten, also die Vollstreckung von dem Urteil wird vom Ministerrat der Europäischen Konvention überwacht. Und zum Beispiel die Schweiz muss dann jährlich Bericht abgeben, was sie erfüllt hat, um das Urteil zu erfüllen. Die Juristin hat gestern gesagt, sie würden dem Ministerrat berichten, wenn sich die Schweiz nicht an die Abmachungen hält.
Aber konkrete Konsequenzen, also ich meine, es ist wahrscheinlich schwierig, die Schweiz zu zwingen, etwas umzusetzen.
Das kann man nicht, nein. Aber es wird natürlich, das internationale Ansehen von der Schweiz wird natürlich extrem beschädigt. Ich kann mir das gar nicht recht vorstellen.
Wie es klingt, bleibt aber in dem Fall euer Verein weiter aktiv und ihr kümmert euch weiter darum, dass die Schweiz dieses Urteil auch umsetzt. Was habt ihr konkret geplant für die nächsten Jahre?
Ja, also klar, der Verein bleibt bestehen. Klimaseniorinnen ist ja ein Brand geworden, wollen wir nicht aufgeben. Und wir haben im Oktober eine Retraite, wie es weitergeht mit uns. Wir sind jetzt sehr involviert in den Tagesgeschehen. Also wie reagieren wir darauf? Also Greenpeace unterstützt uns ja sehr und das sind auch sehr Fachleute, die das gut formulieren können. Zum Beispiel wurde gestern Abend eine Eilpetition verfasst, die viele Menschen unterschreiben sollen. Inzwischen in einer Nacht schon 5000 Unterschriften. Das, ich glaube, das gab es noch nie. Das ist ganz toll. Ja, das Tagesgeschehen wird uns in Atem halten. Wir haben viele Anfragen für Interviews, für Vorstellungen. Also es ist viel mehr Arbeit noch als vorher. Aber es ist natürlich spannende Arbeit und wir machen das alles sehr, sehr gern.
Du hast diese Petition erwähnt, die habe ich auch schon gesehen. Auf greenpeace.ch findet man die. Und darin geht es darum, dass nochmal gefordert wird, dass jetzt die Schweizer Politik eben dieses Urteil unbedingt umsetzt und sich genau da nicht raushält.
Also die Petition richtet sich an die Parlamentarierinnen, also dass sie sich da nicht beeinflussen lassen. Ich kann gar nicht mehr sagen, das ist so unglaublich. Wirklich die Erklärung, die der Ständerat abgegeben hat und dem sich jetzt der Nationalrat angeschlossen hat, da hat es wirklich Fehler drin, die man eins zu eins widerlegen kann. Also die Juristin hat das gestern gemacht. Ich bin keine Juristin, ich müsste es einfach vorlesen, aber das ist ein bisschen langweilig.
Ja. Aber ich denke, diese ganzen Infos findet man sicher auch online, oder?
Ja, alles, man findet das alles, also zum Beispiel klimaseniorinnen.ch, da ist auch die Klageschrift und alles, der ganze Schriftverkehr drin. Und jetzt der Inhalt von der Medienkonferenz gestern, ich würde mal bei Greenpeace schauen.
Super, also für alle, die sich spezifisch interessieren für die Argumentationen und eben auch um diese Argumente zu entkräftigen, die im Moment von der Politik kommen, dann gibt es ganz viel Lektüre online. Ja, super, danke dir, Oda, viel, viel mal fürs Zeitnehmen und wir sind natürlich super gespannt, wie es weitergeht.
Ja, das sind wir alle auch. Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Rising up to save our lives and future generations. Rising up against ecocide in each and every nation. Rising up without blame or shame for truth, action and system change. Now's the time to choose our fate. If we don't act now, it'll be too late.
Climate justice now. People gonna rise like water. Turn this system round. In the voice of my great-granddaughter. Climate justice now.
Und damit sind wir schon am Ende angelangt von Fokus International in der Ausgabe vom 13. Juni 2024. Am Mikrofon verabschiedet sich Keks.
Ich höre mich ganz wenig. Kannst du mir den Kopfhörer ein bisschen lauter machen? Das irritiert mich voll. Dankeschön.
Braucht ihr eine Meinung?
Ja, ja.
Radio Dreieckland FM 102,3. Im Internet www.rdl.de.